möchte euch herzlich begrüßen zu unserer ersten Videopredigt hier in dieser Corona-Zeit. Ich sage, es ist ein speziell für mich, einfach in eine Kamera reinzureden, ohne dass Leute vor mir sind. Aber schön, dass du dabei bist. Ich habe mir so überlegt, ja, soll ich jetzt meine Predigten auf Corona ausrichten? Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden, weil wir werden ab nächster Woche mal so einen Gedanken zum Tag ins Internet stellen und da werde ich auf Corona Bezug nehmen. Und darum möchte ich da mit dieser Predigreihe weiterfahren, die ich eigentlich schon länger geplant habe. Es ist so, dass wir mit einer neuen Predigreihe starten. Wir haben seit letztes Jahr als Gemeinde einen sogenannten Claim, oder wir können auch sagen, einen Slogan. Der lautet: Wir glauben, hoffen, lieben. Der Claim, der steht auf unserer Stele, die vor dem Haus steht, der steht auf unserem Briefpapier. Aber wir haben überlegt, ich will eigentlich nicht, dass der einfach irgendwo aufgeschrieben steht, sondern dass das uns als Gemeinde irgendwo auch prägt, dass wir uns zumindest mal Gedanken gemacht haben über unseren Claim. Und darum haben wir entschieden, eine Predigreihe über unseren Claim zu machen. Es sind vier Worte in unserem Claim und darum wird es vier Predigten geben. Und die erste Predigt ist vielleicht gerade die herausforderndste, nämlich eine Predigt über das Wort «Wir». Ich finde es immer wieder spannend, wenn die Schweizer Nationalmannschaft im Fußball spielt und irgendwo gewonnen hat oder sich qualifiziert hat für ein Turnier, dann hört man häufig so Sätze wie: Wir haben gewonnen. Wir sind dabei, die Schweiz hat sich qualifiziert. Wenn sie dagegen verloren haben oder bei einem Turnier ausgeschieden sind, dann hört man so Sätze wie: Ja, sie haben wieder grottenschlecht gespielt. Sie sind ausgeschieden. Und dann haben wir die Frage gestellt, wann reden wir von einem Wir und wann sagen wir Sie? Ich habe schon ein bisschen angetönt, es ist echt herausfordernd, über das Wir eine Predigt zu machen. Es ist klar, wenn wir von Wir reden, dann meinen wir mehr als FG Bubiken, mehr als Gemeinde. Und damit ein Wir entstehen kann, braucht es mal sicherlich mehrere Personen. Eine Person allein kann kein Wir geben. Aber das allein reicht auch noch nicht, dass es ein Wir gibt. Am Bahnhof Zürich sind zu normalen Zeiten ganz viele Leute dort, aber trotzdem ist nicht ein Wir-Gefühl da, wo es nichts Verbindendes gibt zwischen diesen Menschen. Und ich habe mich gefragt, okay, was muss es geben, was sind die Voraussetzungen, dass es ein Wir-Gefühl gibt? Ich bin dann mal im Internet geforscht und habe folgende drei Punkte gefunden, die wichtig sind. Das erste, es braucht ein gemeinsames Ziel, das man erreichen kann. Das zweite, es braucht Motivation und die entsteht durch gemeinsame Werte, die man lebt. Und das dritte, es braucht eine klare Aufgabe- und Rollenteilung. Und mit diesen drei Punkten wollen wir uns heute beschäftigen, weil über diese drei Punkte sagt die Bibel etwas. Aber bevor wir da verschiedene Bibelstellen anschauen, möchte ich noch etwas vorausschicken. Dass es ein Wir gibt bei uns Menschen, ist eigentlich darin begründet, dass es bei Gott ein Wir gibt. Wir haben drei einige Gott, es sind drei Personen, aber ein Gott. Und ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott gesagt hat: Lasst uns Menschen machen. Also das war eine gemeinsame Entscheidung von diesen drei Personen in der Dreieinigkeit. Und da wird schön deutlich, dass es ein Wir bei Gott gibt und darum kann es auch ein Wir bei uns Menschen geben. Das wollen wir im Hinterkopf behalten in dieser Predigt. Ich werde ganz am Schluss dann noch einmal darauf zurückkommen. Jetzt wollen wir uns mit diesen drei Aspekten beschäftigen, die es braucht, dass ein Wir-Gefühl entsteht. Der erste Aspekt ist, es braucht ein gemeinsames Ziel. Und dazu lese ich Philipper 3, 13 bis 14. Ihr Geschwister, ich halte noch nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins jedoch tue ich vergesse, was hinter mir ist, strecke mich aber aus nach dem, was vor mir ist und jage das Ziel im Auge nach dem Kampfpreis der Berufung nach oben durch Gott in Christus Jesus. Der Paulus sagt hier, er hat das hinter sich gelassen, was zurückliegt, und streckt sich aus nach dem, was vor ihm liegt, und hat das Ziel vor Augen. Und spannend ist, das Wort, das hier mit Ziel übersetzt wird, in diesem Wort ist das Wort Späh drin. Und wenn man etwas, auf etwas spät, dann tut man etwas fokussieren, dann schaut man auf etwas. Spannend ist, das Wort, das kommt im Wort, das wir kennen, Teleskop, vor. Und im Teleskop, da schaut man ja etwas an, das weit weg ist, und man tut darauf fokussieren. Und genau das ist mit Ziel gemeint. Das ist das, worauf man fokussiert ist, auf das, wo man schaut, auf das, wo man ausgerichtet ist im Leben. Die Frage ist, auf was ist der Paulus fokussiert? Was ist sein Ziel? Die Antwort, der Kampfpreis von der Berufung. Ich finde es ein bisschen besser, wenn man sagt, der Siegespreis von der Berufung. Auf das ist der Paulus fokussiert. Das ist das Ziel von Paulus. Jetzt, was ist der Siegespreis von der Berufung? Das ist das, was wir mal werden bekommen, wenn wir bei Jesus werden sein. Die Bibel redet immer wieder davon, dass wir mal einen Lohn werden bekommen. Sie sagt zwar nicht sehr viel, wie der Lohn aussieht, aber sie macht deutlich, irgendetwas erwartet uns, wenn wir sozusagen das Ziel erreicht haben. Spannend ist, dass Paulus hier vom Siegespreis von der Berufung redet. Das macht deutlich, auf der einen Seite ist der Preis ein Geschenk von Gott, weil dass wir von Gott berufen sind, das ist nicht unser Verdienst. Auf der anderen Seite ist es eben doch ein Siegespreis, wo man irgendwo dafür kämpfen muss, wo man dafür alles muss geben muss, dass man ihn überkommt. Und so sagt der Paulus hier, unser Ziel ist es, den Siegespreis im Himmel zu überkommen. Jetzt kann man sich fragen, ja gut, das ist ja etwas, das noch ganz weit weg liegt. Wie kann man das motivieren, wenn es noch so weit weg liegt? Wo Jesus hier auf dieser Welt war, hat er immer wieder über das Reich Gottes predigt. Aber er hat nie so über das Reich Gottes predigt, als ob das etwas wäre, das weit weg ist, sondern er hat gesagt, das ist nahe gekommen. Also das Reich Gottes ist wie schon in die Welt hineingebrochen, kann schon heute Wirklichkeit werden und darum können wir auch schon heute etwas von diesem Siegespreis erleben. Und wie das geht, das macht eine Stelle im Epheserbrief deutlich, Epheser 1, Vers 3. Wir haben darüber kürzlich eine ganze Predigt gehört. Ich lese das mal vor. Das heisst, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Christus gesegnet hat. Durch Jesus sind wir gesegnet, oder wir können auch sagen, haben wir schon Anteil an diesem Siegespreis vom Himmel, weil wir können jeden geistlichen Segen über, was es im Himmel gibt. Und wie der geistliche Segen aussieht, das lesen wir nachher, wenn wir weiterlesen. Dort schreibt der Paulus nachher, so hat er uns ja mit ihm erwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig vor ihm seien, indem er in Liebe uns zur Annahme an Sohnes statt bei sich selbst durch Christus Jesus vorherbestimmt hat, nach dem freien Entschluss seines Willens, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In diesem haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir lesen da ein paar Sachen, die zu diesem Siegespreis gehören. Wir sind auserwählt, wir sind Kind Gottes, wir sind heilig, wir erleben Gottes Herrlichkeit. Das alles ist uns geschenkt, wenn wir an Jesus glauben. Jesus hat sein Leben am Kreuz gegeben, dass wir genau das bekommen können. Und das Problem ist, dass die Sünde zwischen mir und Gott steht und die Sünde den Segen verunmöglicht. Aber weil Jesus gestorben ist für mich, kann er mir vergeben. Und das heisst auch, ich kann eben den Segen bekommen, wenn ich das annehme. Und dann habe ich auch das Ziel, nämlich den Siegespreis von der Berufung. Aber, und das macht der Paulus hier auch deutlich, damit ich den Segen in vollem Ausmaß erlebe, muss ich eben wie ein Wettkämpfer kämpfen und auf das Ziel zugehen. Ich muss alles dafür geben. Und wenn das mein Ziel ist und wenn das unser Ziel ist, dann ist das etwas, das uns verbindet als Gemeinde. Selbst jetzt, wo wir gar nicht zusammenkommen können, wo wir es gar nicht sehen können, selbst dann ist das das Verbindende. Und da haben wir auch gerade einen Grund, warum vielleicht das Wir-Gefühl nicht da ist. Denn wenn ich nicht mehr danach strebe, als Kind Gottes zu leben, wenn ich nicht mehr danach strebe, heilig zu sein, wenn ich nicht mehr den Wunsch habe, dass Gottes Herrlichkeit in meinem Leben, aber auch in dieser Welt sichtbar wird, wenn die Gnade von Gott nur noch eine untergeordnete Rolle spielt in meinem Leben, dann wird das Ziel verloren gehen. Und dann geht auch das Verbindende in der Gemeinde verloren und das kann ein Grund sein, warum das Wir-Gefühl nicht da ist. Jetzt wollen wir uns das ein bisschen konkreter fragen, was heisst jetzt, dem Ziel nachzueifern, mit dem Ziel zu leben, auf das Ziel zuzugehen? Unser Ziel sollte einmal sein, dass wir als Kind Gottes leben. Und wenn wir Kind Gottes sind, heisst das, dass Gott unser Vater ist. Unser Vater, der für uns sorgt, der für uns da ist, der an unserer Seite ist. Manchmal wissen wir das zwar theoretisch schon, aber wir glauben es vielleicht nicht wirklich. Und wenn ich nicht mehr glaube, dass Gott mein Vater ist, dann kommen auch ganz viele Ängste und Sorgen auf. Und das können wir auch gerade in der jetzigen Zeit erleben. Da gibt es ganz viel Ängste und Sorgen. Sorgen um die Zukunft, Sorgen um meine Gesundheit, Sorgen um die Existenz, Sorgen um die wirtschaftliche Lage. Und wenn diese Sorgen da sind, wie schnell können sie mich bestimmen? Wie schnell kommt Habsucht oder Gitz auf? Kann man heute ganz gut beobachten, mit Hamsterkäufen, die tätig werden, die genau aus dieser Angst herauskommen, ich könnte zu kurz kommen, mir könnte etwas fehlen. Und das entsteht dann, wenn ich mir nicht mehr bewusst bin, dass Gott mein Vater im Himmel ist, der für mich sorgt. Und wie viel Konflikt gibt es aus dem heraus? Einfach, weil mein Egoismus fängt an zu treiben. Weil ich eben so in der Ellbogenmentalität fange an zu leben. Weil ich verletzende Worte brauche. Das sind die Folgen davon, wenn ich mir nicht mehr bewusst bin, dass Gott mein Vater ist und dass ich sein Kind bin und dass er für mich sorgt. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich Kind Gottes bin, dann ist auch die Frage nach meiner Identität geklärt. Die Identität ist die Frage, wer bin ich? Und wie schnell mache ich diese Frage, wer bin ich, davon abhängig, was andere über mich denken oder ob ich besser bin als andere? Und das ist klar, das Problem ist, wenn das nicht mehr da ist, wenn ich nicht mehr besser bin als andere oder wenn andere schlecht über mich denken, dann ist meine Identität in Frage gestellt. Wenn ich Kind Gottes bin und das glaube, dann bin ich mir bewusst, meine Identität ist ein Kind Gottes zu sein. Und darum streben wir nach dem Ziel, als Kind Gottes zu leben. Das ist etwas, was uns als Christen verbindet, das gemeinsame Ziel. Etwas anderes, wonach wir streben sollen, ist die Heiligkeit. Wir sind nicht darum heilig, weil wir so gute Menschen wären, sondern wir sind darum heilig, weil Jesus uns geheiligt hat. Und unser Ziel sollte sein, immer mehr danach zu leben. Immer mehr danach zu leben, dass nicht mehr das Böse, nicht mehr die Sünde mein Leben bestimmt, sondern Jesus. Voraussetzung ist auch da, dass ich mir bewusst bin, ich bin Kind Gottes und Gott sorgt für mich. Und schließlich sollen wir nach Gottes Herrlichkeit und Gnade streben. Und die Herrlichkeit von Gott ist das, was ihn als Gott ausmacht. Das sind seine Eigenschaften als Gott. Und das heisst auf der einen Seite, dass wir selber immer wieder und immer mehr möchten erleben und erfahren, wie Gott ist, was ihn ausmacht. Und das fängt immer damit an, dass wir uns mit Gott auseinandersetzen, wie er uns in der Bibel gezeigt wird. In der Bibel kommen wir eine objektive Sicht über, wie Gott ist. Und darum, wenn wir nach der Herrlichkeit von Gott streben, dann werden wir uns immer mit Gott auseinandersetzen, wie er uns in der Bibel gezeigt wird. Aber wenn es nur auf das beschränkt bleibt, dann wird mein Wissen über Gott das theoretisch sein. Es geht nachher weiter, dass ich Gott auch in meinem Alltag möchte erleben und erfahren. Dass ich Gott immer besser möchte lernen kennen. Und auch da ist wieder die Voraussetzung, dass ich glaube, Gott ist mein Vater. Und dann werde ich erleben, wie Gott mich versorgt. Und da erlebe ich Gottes Herrlichkeit. Aber dann sollte es auch unser Ziel sein, dass Gottes Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar werden kann. Dafür sollen wir uns einsetzen, als Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde. Und darauf sollten ja auch unsere Gemeindeaktivitäten auf das ausgelegt werden. Und natürlich, etwas wird von Gottes Herrlichkeit sichtbar, wenn er predigt wird, wenn er verkündet wird. Es wird aber auch etwas sichtbar, wenn man zusammen betet. Es wird etwas sichtbar, wenn man jemandem praktisch hilft. Weil Gott ist ein helfender Gott. Und wenn wir helfen, wird etwas von Gottes Wesen sichtbar. Das ist unser Ziel, eigentlich unser oberstes Ziel als Gemeinde. Wir möchten, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, da in unserer Gemeinde, aber auch gegen aussen. Und alle Aufgaben und alle Tätigkeiten, die es in der Gemeinde gibt, sind eigentlich auf genau das ausgerichtet. Wir möchten, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und da spielt es keine Rolle, ob man Kindergottesdienst macht, ob man den Saal putzt, ob man ein Sonntagsblatt macht, ob man Gottesdienst leitet oder was es auch immer ist. Das ist unser gemeinsames Ziel. Und alle anderen Ziele in der Gemeinde sollten eigentlich von diesem Ziel da abgeleitet sein. Und es ist klar, wenn wir alle auf das Ziel hierher arbeiten, dann ist das etwas, das verbindet. Es ist auch etwas, das motiviert. Weil wenn man kein gemeinsames Ziel hat, dann kann man auch kein gemeinsames Ziel erreichen. Aber ohne das Ziel hätten wir kein Wir-Gefühl. Gott hat uns ein Ziel gegeben, wo er gewusst hat, wir brauchen das, damit wir ein Wir-Gefühl können haben in der Gemeinde. Und wenn du das Wir-Gefühl haben willst, dann setz dich für das Ziel ein. Das Erste, was wir also brauchen, ist, dass es ein Wir-Gefühl gibt, ist ein gemeinsames Ziel. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Punkt. Etwas weiteres, was es braucht, ist Motivation. Und die Motivation entsteht durch gemeinsame Werte, die wir leben. Und dazu hat der Paulus so etwas im Philipperbrief gesagt, Philipper 2, Vers 13. Entschuldigung, Philipper 2, Vers 3. Oder ich lese ab Vers 2. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr gleichgesinnt seid im Besitz der gleichen Liebe, in der Seele verbunden, den Sinn auf Einigkeit gerichtet, auf nichts aus Ränkesucht oder aus nichtiger Ehrbegierde bedacht, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Hier haben wir ein paar Werte, die uns als Gemeinde ausmachen sollten. Natürlich, die Liste ist nicht abschliessend. Aber es sind ganz wichtige Werte, dass so ein Wir-Gefühl entstehen kann, dass es Motivation in der Gemeinde geben kann. Zuerst einmal sagt der Paulus, was es nicht geben soll. Das Erste, was er erwähnt, ist Eigennutz. Oder Ränkesucht heisst es da in meiner Übersetzung. Eigennutz. Das Wort, das kann man auch übersetzen mit Bestechlichkeit. Und Bestechlichkeit meint, ja, ich setze meinen eigenen Nutzen über die Werte, die mir wichtig sind. Und genau das meint Eigennutz. Ich setze meinen Nutzen über meine Werte, die mir wichtig sind, vielleicht auch über die Werte, die eben ihrer Gruppe wichtig sind. Das Zweite, was erwähnt wird, ist Ehrbegierde oder Ruhmsucht, könnte man auch sagen. Spannend an diesem Wort ist, in diesem Wort ist das Wort enthalten, das wir vorher mit Herrlichkeit übersetzt haben. Und da wird schon ein bisschen deutlich, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, dass es eben nicht um Gottes Herrlichkeit, um Gottes Ehre geht, sondern es geht um meine Ehre. Es geht darum, dass ich gut dastehe. Und diese beiden Sachen, Eigennutz und Ruhmsucht, die sind absolut schädlich, dass es so ein Wir-Gefühl geben kann. In einem Kommentar habe ich gelesen, Eigennutz und Ruhmsucht, das sind Todfeinde der Gemeinschaft. Und ich denke, das hat etwas Wahres. Und der Grund wird auch klar, ist klar, wenn ich meine Ehre ins Zentrum stelle und um Gottes Ehre, dann geht das gemeinsame Ziel verloren und das Wir-Gefühl verschwindet. Und das Zweite ist, wenn sich jeder in den Vordergrund stellt in einer Gruppe, dann kann eine Gruppe nicht funktionieren. Dann schreibt der Paulus aber auch im positiven Sinn, wie man sich so verhalten oder was ein wichtiger Wert ist. Und der wichtige Wert, das ist Demut. Und Demut meint, ich nehme mich so vor Gott wahr, wie ich wirklich bin. Es geht nicht darum, dass ich mich selber schlecht mache, sondern es geht darum, dass ich erkenne, ich bin schuldig vor Gott, ich bin nicht gerecht vor Gott und ich brauche Gottes Gnade. Und wenn ich das sehe und mich so selber anschauen kann, dann ist klar, wie das auch Einfluss hat, wie ich mit anderen Menschen umgehe. ich werde nicht mehr selber ins Zentrum stellen. Ich werde nicht mehr schlecht über andere denken oder sie sogar verurteilen. Nein, ich werde sie höher achten als mich selber. So schreibt es Paulus da. Und es ist ganz entscheidend, dass es ein Wir-Gefühl geben kann. Es ist entscheidend, dass es Motivation auch in der Gemeinde geben kann. Da muss ich genau die Demut leben. Und das ist natürlich auch noch für uns heute wichtig, dass es ein Wir-Gefühl geben kann. Und wir wollen uns fragen, wie erleben wir die Werte? Das Erste, was Paulus hier erwähnt, ist ja der Eigennutz. Ich stelle meinen Nutzen über meine Werte, die mir wichtig sind, oder auch über die Werte, die in einer Gruppe wichtig sind. Und wir wollen uns mal Gedanken machen, wie kann das konkret aussehen, der Eigennutz? Nun, das kann mal so aussehen, dass ich meine Meinung immer dem anpasse, was andere hören wollen. Das ist vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich, dass das Eigennutz ist, aber meistens erhoffe ich mir durch das etwas. Ich erhoffe mir, dass ich dazugehöre oder dass ich beliebt bin oder dass es Harmonie gibt. Und gebe da damit Wert auf, die mir vielleicht wichtig wären. Und das macht die Gemeinschaft kaputt, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Eine Gruppe lebt eben davon, dass jeder seine Meinung auch reinbringen kann, haben und man darüber reden kann. Eine andere Form von Eigennutz, das ist Machtmissbrauch. Und ich denke, es kann Machtmissbrauch auch in der Gemeinde geben. Ich tue jetzt mal das Wort bewusst ein bisschen weit fassen. Macht in der Gemeinde kann entstehen, zum Beispiel durch eine bestimmte Funktion, die ich in der Gemeinde habe. Sie kann aber auch entstehen durch Wissen, das ich zum Beispiel über die Bibel habe. Es kann entstehen durch Beliebtheit oder auch durch Geld. Jetzt versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass irgendetwas da davon schlecht ist. Es ist gut, wenn man bestimmte Aufgaben hat in der Gemeinde. Es ist gut, wenn man viel über die Bibel weiss. Problematisch wird es dann, wenn ich das einsetze, damit ich einen Nutzen davon habe. Dann wird es zum Machtmissbrauch. Machtmissbrauch kann sogar sehr fromm daherkommen. Ich habe es mal erlebt, dass jemand immer wieder gesagt hat, gerade wenn es um Entscheidungen in der Gemeinde gegangen ist, ja, Gott hat mir gesagt das. Und ich meine, was will man da dagegen noch sagen? Aber auch da ist es ganz gefährlich, dass das schnell zum Machtmissbrauch wird, dass man da damit einfach eine Entscheidung beeinflussen will, dass sie so rauskommt, wie man es selber gerne hat. Das Zweite, was ein Hindernis kann sein, dass es Wir entstehen kann, ist Raumsucht. Oder wir können auch ein anderes Wort brauchen, Geltungsdrang. Hier geht es darum, dass sich jemand im Mittelpunkt stellt, dass jemand selber gut dastehen will. Hier geht es ganz stark um Motivation und die Frage, warum mache ich etwas? Das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder mal stellen muss, wenn ich predige. Um was geht es mir jetzt? Geht es mir jetzt darum, dass Gott verherrlicht wird? Oder geht es mir darum, dass ich gut dastehe, dass ich Lob und Anerkennung bekomme? Und die Frage, die kann man sich bei ganz vielen Sachen stellen. Warum bete ich laut in einer Gruppe? Warum gehe ich für etwas erzählen, im Teil mit Gott erlebt? Warum arbeite ich in der Gemeinde mit? Natürlich muss man jetzt nicht den Fehler machen und auf andere zeigen und denken, die machen das sicherlich auf falscher Motivation. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir können die Motivation von jemand anderem nicht beurteilen. Unsere Aufgabe ist es, uns selber zu prüfen. Und natürlich, wenn ich merke, doch, und meine Motivation stimmt, dann sollen wir die Sachen machen. Die Sachen sind gut, aber mit der richtigen Motivation. Die Frage ist, wie können wir von Eigennutz und Geltungsdrang wegkommen? Das können wir dann, wenn wir nach dem himmlischen Siegespreis streben. Dann, wenn ich mir bewusst bin, ich bin Kind Gottes. Dann weiss ich nämlich, das ist meine Identität und die muss ich nicht überkommen, dass ich mich in den Mittelpunkt stelle. In dem, dass ich weiss, Gott ist mein Vater und sorgt für mich. Ich muss nicht in allem einfach meinen Nutzen und meinen Vorteil suchen. Und wenn ich mir der Gnade von Gott bewusst bin, dann macht mich das auch demütig und ich merke, ich muss mich nicht ins Zentrum stellen. Und damit sind wir jetzt auch bei dem positiven Wert, den Paulus hier beschreibt, nämlich bei der Demut. Er sagt, wir sollen die anderen höher achten als uns selber. Ich habe mich gefragt, warum schreibt der Paulus hier nicht, wir sollen den anderen gleich achten wie mir selber. Wir sind alle gleichwertig, also warum sollen wir ihn höher achten? Meine Erklärung dafür ist, dass ich ja mich selber und meine Bedürfnisse ganz automatisch immer stärker bewusst nehme als die vom anderen. Und wenn ich den anderen gleich achte wie mich selber, dann führt das gleich insgeheim dazu, dass ich meine Bedürfnisse mehr wahrnehme als die vom anderen. Und das ist für mich die Erklärung, warum der Paulus hier schreibt, wir sollen den anderen höher achten als uns selber. Die Frage ist auch da, wie zeigt sich das? Das zeigt sich einfach schon mal darin, dass ich Bedürfnisse von anderen einfach schon mal wahrnehme. Und gerade in einer Gemeinde, wo Leute mit unterschiedlichem Alter dabei sind, wo unterschiedlichen theologischen Hintergrund haben, vielleicht sogar unterschiedlichen kulturellen Hintergrund, ist das ganz wichtig. Dass ich mich mal frage, was braucht die junge Generation, wenn ich selber nicht mehr dazugehöre. Dass ich mich aber auch als jüngere Person frage, und was brauchen Senioren? Es ist klar, wir werden den Gemeindealltag nie so gestalten können, dass alle immer mit allem absolut zufrieden und glücklich sind. Aber wenn wir es schaffen, dass alle sagen, doch, und es gibt Sachen, da komme ich voll auf meine Rechnung, und es gibt andere, da muss ich Kompromiss machen, dann denke ich, sind wir auf gutem Weg. Das ist sicherlich immer wieder eine Herausforderung, wird auch eine bleiben, aber wir sollten uns dieser Herausforderung immer wieder stellen. Und auch das werden wir nicht schaffen, wenn wir uns nicht dieser himmlischen Berufung bewusst sind. Das werden wir nicht schaffen, wenn wir uns der Gnade von Gott nicht bewusst sind. Wenn ich mir nämlich der Gnade von Gott bewusst bin, dann werde ich merken, und ich bin nicht das Maß aller Dinge. Ich habe zwar meine Vorliebe und meine Meinung, und das darf auch Platz haben in der Gemeinde, aber das ist nicht das Maß aller Dinge. Natürlich müssen wir als Gemeinde in gewissen Fragen immer wieder einen Weg einschlagen und uns festlegen, wie wir es machen, aber sollten wir immer mit der Haltung tun, wie es der Paulus hier beschreibt, nämlich demütig. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass eben so ein Wir-Gefühl entstehen kann. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, auf den möchte ich nur noch kurz eingehen. Und da lese ich eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 12, die ersten paar Verse. Was aber die Geistesgaben betrifft, ihr Geschwister, will ich euch nicht in Unkenntnis lassen. Ihr wisst, dass ihr, als ihr Heiden wart, euch zu den stummen Götzen unwiderstehlich hinziehen ließet, wie ihr eben hingezogen wurdet. Daher tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, ein Fluch ist Jesus, und niemand sagen kann, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten in der Zuteilung von Gnadengaben, doch nur einen und denselben Geist. Und es gibt Verschiedenheiten in der Zuteilung von Diensten und nur einen und denselben Herrn. Hier lesen wir, dass jeder in der Gemeinde bestimmte Geistesgaben hat bekommen. Der Paulus sagt nachher, wir sollen nach Geistesgaben streben. Und auch da haben wir wieder ein gemeinsames Ziel, das uns verbindet. Es würde den Rahmen jetzt definitiv sprengen, wenn wir da ausführlich auf das Thema Geistesgaben eingehen. Was in unserem Zusammenhang wichtig ist, ist, dass Gaben mir ermöglichen, eine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde wahrzunehmen, und das gibt mir auch einen bestimmten Platz, eine bestimmte Rolle in der Gemeinde. Und genau das ist wichtig, dass so ein Wir-Gefühl entstehen kann. Denn auf der einen Seite würde ich mich nicht wirklich der Gemeinde zugehörig fühlen, wenn ich mich nicht irgendwo auch reingeben könnte. Und auf der anderen Seite, wenn wir alle die gleichen Gaben hätten, dann würde es ganz schnell zu Rollenkonflikt kommen. Und dort, wo Konflikte entstehen in der Gemeinde, dort wird man ganz schnell auch das gemeinsame Ziel aus den Augen verlieren. Dort wird man ganz viel Energie brauchen, um diesen Konflikt zu lösen. Und darum hat Gott das so gemacht, dass es verschiedene Gaben gibt, dass jeder Gaben hat, aber unterschiedliche. Und das hilft uns, dass wir eben ein Wir-Gefühl haben können, wo wir einander ergänzen können und wo jeder seine Rolle, seinen Platz in der Gemeinde finden kann. Und so ist es ganz wichtig, dass wir sehen, jeder von uns hat Gaben, damit jeder seinen Platz in der Gemeinde bekommen kann. Damit wir als Wir unterwegs sein können. Und da sehen wir auch, Mitarbeit in der Gemeinde hat nie nur die Funktion, dass wir alle Bedürfnisse und Angebote in der Gemeinde abdecken können, sondern es hat immer auch die Funktion, dass ich mich in der Gemeinde zugehörig fühlen kann, dass ich meinen Platz in der Gemeinde finden kann. Und da sehen wir natürlich auch einen Grund, warum ich mich vielleicht eben nicht mit der Gemeinde identifizieren kann, warum kein Wir-Gefühl da ist, wenn ich nicht irgendeine Rolle in der Gemeinde habe. Und wenn ich in der Gemeinde mitschaffe und auch meine Haltung stimmt, wenn ich es eben nicht aus Raumsucht tue, sondern aus der Demut, die der Paulus vorher beschrieben hat, dann können auch Rollenkonflikte vermieden werden. Und es vorher schon angetönt, so Konflikte brauchen ganz viel Energie. Ich meine jetzt nicht die Konflikte, die manchmal entstehen, so im zwischenmenschlichen Bereich, die man mit einem Gespräch wieder lösen kann, sondern so die tiefgreifenden Konflikte, die es in einer Gemeinde geben kann. Und wenn es so Konflikte gibt, dann nimmt das ganz viel Energie weg. Und man kann auch immer wieder beobachten, wie gerade in solchen Situationen auch Leute aus der Gemeinde weggehen. Und der Grund, der ist offensichtlich aus dem, was wir heute gesehen haben, das gemeinsame Ziel geht verloren. Das Wir-Gefühl geht verloren. Und darum wird es immer Leute haben, die dann davonlaufen. Ich möchte einfach fragen, kannst du dich mit der Gemeinde identifizieren? Spürst du, dass wir ein Wir sind? Und wenn nicht, was könnte der Grund dafür sein? Ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir eben auf unser gemeinsames Ziel fokussiert sind. Dass wir immer wieder mit der richtigen Haltung dafür arbeiten. Und dann werden wir die Einheit erleben, die Gott auch versprochen hat. Und genau diese Einheit ist auch Gott als dreieiniger Gott. Und damit komme ich wieder zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Er sagt, alle drei Personen von der Dreieinigkeit bilden eben ein Wir, bilden eine Gemeinschaft. Alle drei Personen von der Dreieinigkeit haben eigentlich das gleiche Ziel, nämlich die Heilsgeschichte von Gott voranzubringen, dass es irgendwann einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Aber jeder von diesen drei Personen hat eine unterschiedliche Aufgabe, eine unterschiedliche Rolle da drin. Aber das Ziel ist genau das gleiche. Und Gott kann uns helfen, dass auch wir als Gemeinde genauso als Einheit unterwegs sein können. Auch wenn wir es im Moment nicht sehen können, auch wenn wir nicht da Gottesdienst feiern vor Ort, wir können trotzdem eine Einheit sein. Es kann trotzdem ein Wir-Gefühl geben, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Ich möchte es noch einmal zusammenfassen, was wir jetzt gesehen haben. Wir haben uns mit dem Wir aus unserem Climb heute beschäftigt. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie kann ein Wir-Gefühl entstehen. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, es braucht ein gemeinsames Ziel. Und unser gemeinsames Ziel ist der Siegespreis der Berufung. Und da können wir heute schon Anteil haben daran, was sich eben in diesem himmlischen Segen zeigt. Und das wird sichtbar darin, dass wir Kind Gottes sind, dass wir heilig sind, dass wir Gottes Herrlichkeit erleben können. Und genau nach dem sollen wir streben. Wir sollen danach streben, als Kind Gottes zu leben. Wir sollen danach streben, dass die Herrlichkeit von Gott sichtbar werden kann, in meinem Leben, aber auch in dieser Welt. Das Zweite, was es braucht, dass so ein Wir-Gefühl entsteht, ist, es braucht Motivation, die entsteht durch gemeinsame Werte. Und wir haben gesehen, der gemeinsame Wert ist Demut, dass wir den anderen höher achten als uns selber. Und wir haben auch gesehen, was ein Hindernis ist, nämlich Raumsucht und Eigennutz. Aber wenn wir demütig sind, wenn wir den anderen höher achten als uns selber, wenn wir Bedürfnisse von den anderen wahrnehmen, dann kann ein Wir-Gefühl entstehen. Und das Dritte ist, wir haben unterschiedliche Gaben und das ermöglicht es, dass wir unsere Rolle, unseren Platz in der Gemeinde können wahrnehmen können, einnehmen. Und das ist auch ganz wichtig, dass so ein Wir-Gefühl entsteht. Ich möchte zum Schluss eine Frage stellen, wo du dir mal überlegen kannst. Wenn du von der Gemeinde da redest, wie redest du über die Gemeinde? Sagst du, wir als Gemeinde haben? Oder sagst du, die in der Gemeinde haben? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Indikator dafür, ob wir uns wirklich mit der Gemeinde verbunden fühlen oder nicht. Ob wir uns als wir sehen oder nicht. Und so möchte ich gerne jetzt mit uns beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken sagen, dass du Grundlage bist, dass es eine Einheit gibt, dass es ein Wir-Gefühl gibt. Und ich bitte dich, dass wir das auch als Gemeinde dürfen leben, auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir uns nicht so sehen können, wo irgendwo so eine Distanz da ist, dass uns bewusst ist, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen als Kind Gottes leben. Und danke dir, dass wir das auch in dieser Zeit dürfen jetzt erleben, dass du uns versorgst. Und ich bitte dich, dass wir auch an dem dürfen festhalten, dass du unser Vater bist, der uns versorgt. Ich bitte dich, dass es unser Anliegen ist, dass deine Herrlichkeit sichtbar wird in unserem Leben, aber auch in dieser Welt. Hilf uns auch, diesen Wert zu leben, den du uns gegeben hast, auch gerade Demut, dass wir die anderen höher achten können als uns selber. Du siehst, manchmal sind wir uns selber am nächsten. Manchmal sehen wir nur uns und unsere Bedürfnisse. Manchmal stellen wir uns in den Mittelpunkt. Und ich bitte dich, hilf uns, diese Demut zu leben. Und danke dir auch, dass du uns Gaben gegeben hast, die uns helfen, eine bestimmte Rolle, einen bestimmten Platz auch in der Gemeinde einzunehmen. und zeige es auch gerade jetzt in dieser Situation, was unsere Aufgabe, was unser Platz ist, wo wir sollen wahrnehmen sollen, dass wir als wir können unterwegs sein in der Gemeinde. Danke, Jesus, dass du uns das vorlebst in der Dreieinigkeit. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir auch selber dürfen, dass wir Gefühl haben, als wir dürfen unterwegs sein. Amen.